HR Info. Politik.
Mit Sandra Müller. Seit Juli 2017 gilt in Deutschland das Prostituierten-Schutzgesetz. Wie der Name schon sagt, soll es diejenigen schützen, die Sex gegen Geld anbieten. Doch seit der Einführung gibt es immer wieder Kritik. Manche sprechen sogar von einem Prostituierten-Kontrollgesetz, weil es den Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern viele Pflichten aufhalst, die ihnen aber eigentlich selbst nicht viel nützen. Gut 2,5 Jahre nach Inkrafttreten möchte ich mir deshalb anschauen, wie es denn so läuft mit der Umsetzung des Gesetzes. Die Frage, die dabei im Raum steht, ist natürlich, lässt sich das Gesetz überhaupt umsetzen? Denn das Prostitutionsgewerbe ist ja nicht gerade für seine Transparenz bekannt. Doch bevor ich mich dieser Frage widme, habe ich meinen Kollegen Christoph Keppeler gefragt, wie es denn in Deutschland zum Prostituierten-Schutzgesetz gekommen ist. Denn ich habe in Erinnerung, dass es früher mal verboten war.
Ja, also Prostitution war ganz früher natürlich verboten, aber in Deutschland ist das schon seit 1927 nicht mehr so. Aber sie galt seitdem natürlich trotzdem als sittenwidrig und gemeinschaftsschädlich. Also Prostituierte waren deswegen weitestgehend rechtlos. Verträge, die sie abschlossen, die galten als sittenwidrig und deshalb als nichtig. Also konnten sie zum Beispiel nicht ihren Lohn einklagen, wenn ein Freier nicht zahlen wollte, und sie konnten sich auch nicht kranken- oder rentenversichern.
Dann trat am 1. Januar 2002 in Deutschland das Prostitutionsgesetz in Kraft. Was stand denn da drin und hat sich dadurch was verändert?
Also es hat sich ziemlich was geändert, grundlegend kann man sagen. Es war eine der modernsten und liberalsten Regelungen in Europa. Denn ab jetzt galt Prostitution eben nicht mehr als sittenwidrig. Und der Straftatbestand der Förderung von Prostitution, der wurde aufgehoben. Und deshalb hatten sogenannte Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter seitdem auch Rechtssicherheit. Die Position von Prostituierten gegenüber Freiern und Zuhältern, die sollte durch das Gesetz gestärkt werden. Prostituierte können jetzt ihre Honorare einklagen und sie können sich auch kranken- und rentenversichern.
Und hat dieses Gesetz erreicht, was es denn sollte?
Also das kommt darauf an, aus wessen Sicht man das betrachtet. Wer auf jeden Fall jubelte, das waren die Bordellbesitzer und Sexclubbetreiber. Denn Prostitution war eben jetzt erlaubt in Deutschland. Die Bordellbesitzer freuten sich, dass sie jetzt gut schlafen konnten, denn sie mussten jetzt zum Beispiel keine Angst mehr haben, dass es eine Razzia gibt, weil sie was eigentlich Illegales taten. Und sie durften jetzt offiziell Werbung machen für ihr früher sittenwidriges Geschäft. Und die Geschäfte, die boomten, denn Deutschland galt plötzlich in Europa als Sexparadies. Es hatte eben ein viel liberaleres Prostitutionsgesetz als alle Nachbarländer und das zog viele, viele Freier aus dem Ausland an.
Und was war mit den Prostituierten selbst?
Also die Zwangsprostitution, die ist durch das Gesetz von 2002 nicht zurückgegangen. Im Gegenteil, das neue Gesetz fördere diese noch, das war jedenfalls der Vorwurf. Wie auch immer, viele Prostituierte, die blieben, wie vorher, in der Illegalität, in die Kranken- und in die Rentenversicherung, zahlten 10 Jahre nach dem Gesetz nicht mehr Prostituierte ein als vor dem Gesetz. Nur wenige versicherten sich überhaupt deutschlandweit, sind es heute nicht mal 100 Prostituierte bei geschätzt 200.000 in Deutschland, vielleicht sogar noch mehr, und nur 1% der Prostituierten hatte einen Arbeitsvertrag danach.
15 Jahre später kam dann das Prostituierten-Schutzgesetz, das ist seit 1. Juli 2017 in Kraft. Was ist denn das genau?
Nun, das soll jetzt auch schon wieder ein bisschen Auswüchse des Gewerbes zurückdrängen, die sich wohl auch zum Teil durch die Liberalisierung durch das Gesetz 2002 ergeben haben. Also Bordellbetreiber werden stärker in die Verantwortung genommen. Für Bordelle braucht man jetzt eine behördliche Erlaubnis, eine Zuverlässigkeitsprüfung. Als Bordellbetreiber darf man zum Beispiel nicht einschlägig vorbestraft sein, also zum Beispiel wegen Zuhälterei oder noch schlimmer zum Beispiel wegen Menschenhandels. Jedes Zimmer muss einen Notruf haben und zum Beispiel der Flatrate-Sex, der ist jetzt verboten, und auch Werbung für Sex mit Schwangeren. Und außerdem steht jetzt explizit im Gesetz die Kondompflicht für Freier.
Und was passiert, wenn der Freier sich nicht an diese Kondompflicht hält?
Also wenn diese Pflicht nicht eingehalten wird, dann müsste ein Freier bis zu 50.000 Euro Strafe zahlen. Die steht explizit im Gesetz.
Und welche Pflichten hat dieses Gesetz für Prostituierte auferlegt?
Auch Prostituierte müssen ihre Tätigkeit anmelden. Vorher müssen sie sich gesundheitlich beraten lassen. Alle 2 Jahre muss diese Anmeldung erneuert werden. Unter 21 sogar einmal im Jahr und unter 18 geht da natürlich gar nichts. Die Idee dahinter ist natürlich auch, wenn dabei erkannt wird, dass da irgendwas nicht stimmt, zum Beispiel Zwangsprostitution dahinter steckt, dann könnte man das bei dieser Anmeldung im Beratungsgespräch erkennen und dann darf diese Bescheinigung nach dem Gesetz auch nicht ausgestellt werden. Und wenn sich eine Prostituierte anmeldet, dann werden auch Gebühren auf dem Amt fällig. Die muss sie dann bezahlen. Und wenn sie sich nicht an die Anmeldepflicht hält, dann sieht das Gesetz auch Bußgelder vor.
Soweit die Infos von meinem Kollegen Christoph Keppeler zu den Inhalten im Prostituiertenschutzgesetz. Das Gesetz wurde aber nicht nur positiv aufgenommen. Einer der lautesten Kritiker in Hessen ist der Frankfurter Verein Donja Carmen. Er setzt sich für die sozialen und politischen Rechte von Prostituierten ein und hat sogar gegen das Gesetz Verfassungsbeschwerde eingereicht. Der Grund? Das Gesetz wolle die Prostitution kriminalisieren und sie letztlich abschaffen. Und es verstoße gegen das Grundgesetz. Warum? Dazu hören wir Juanita Henning, die Leiterin von Donja Carmen.
Diese Auswirkung, also auch das Einschränkung der Unversehrtheit der Wohnung nach Grundgesetz Artikel 13, wurde im Prostituiertenschutzgesetz ausgehebelt. Was heißt das? Das betrifft ja nicht nur die Frauen, die in der Prostitution arbeiten, sondern das betrifft alle Frauen, die ein libertäres Sexualverständnis leben, haben und leben. Das heißt, jetzt, wo die Polizei sozusagen ein Betretungsrecht bekommen hat in die Wohnungen, ohne irgendeine Vermutung von Straftaten oder sonst irgendwas, kann jeder Nachbar, jeder Vermieter, wenn er der Meinung ist, er will die Frau nicht oder er will ihr schaden, einfach anrufen bei den Städten und sagen, ich vermute, dort geht einer Frau der Prostitution nach. Und damit kann die Polizei, hat sie jederzeit ein Zutrittsrecht zu diesen Wohnungen. Das heißt, dieses Gesetz wirkt sich nicht nur auf die Frauen in der Prostitution aus, sondern auf alle Frauen. Das heißt, dieses Gesetz hat langfristig auch eine ganz klare, sehr konservative sexualpolitische Ziel, nämlich die Kontrolle des Sexualverhaltens von Frauen beziehungsweise auch von Männern.
Die Verfassungsbeschwerde wurde aber als unbegründet abgelehnt. Und auch mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hatte Donja Carmen keinen Erfolg. Trotz aller Skepsis hatten sich Ende 2018 laut Statistischem Bundesamt knapp 32.800 Prostituierte offiziell angemeldet. Nur etwa ein Fünftel von ihnen sind Deutsche. Die meisten kommen aus Rumänien, viele auch aus Bulgarien oder Ungarn. In Hessen waren Ende 2018 rund 3.600 Prostituierte angemeldet. Das Problem mit diesen Zahlen? Es existieren keine verlässlichen Schätzungen, wie viele Prostituierte tatsächlich in Deutschland arbeiten und sich deshalb eigentlich registrieren lassen müssten. Wie wir vorhin schon gehört haben, kursieren Zahlen um die 200.000. Ich habe aber auch schon von bis zu 400.000 gelesen und das Ordnungsamt Wiesbaden geht von noch viel höheren Zahlen bundesweit aus. Wie aber genau diese weiten Spannen zustande kommen, ist nicht ganz klar. Das Statistische Bundesamt gibt übrigens an, dass sich die Verwaltungsstrukturen bei den Registrierungen auch fast 3 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes noch immer im Aufbau befinden. Ich habe in hessischen Kommunen nachgefragt. In Frankfurt ist für die Registrierung das städtische Ordnungsamt zuständig. Regelmäßige Kontrollen führt die Stadtpolizei durch. Auf Nachfrage hat mir das Ordnungsamt geschrieben, dass bisher 53 Verfahren durchgeführt wurden, weil gegen die Anmeldepflicht verstoßen wurde. Das Bußgeld 50 Euro plus Gebühren. Außerdem gab es ein Verfahren wegen eines fehlenden Aushangs zur Kondompflicht. Hier waren 250 Euro plus Gebühren fällig. Vor allem diese Kontrolle der Kondompflicht ist aber ein heikles Thema. Denn wie genau will man sowas umsetzen? Aus Frankfurt heißt es, dass lediglich geprüft wird, ob an den Prostitutionsstätten ausreichend Kondome verfügbar sind und ob es Aushänge gibt, die auf die Kondompflicht hinweisen. In Wiesbaden ist das ähnlich. Dort wurden im Ordnungsamt, in der Abteilung Allgemeines Ordnungswesen, extra 2 neue Stellen geschaffen, um das Gesetz umzusetzen. Etwa 100.000 Euro kostet das die Stadt pro Jahr. Abteilungsleiter Wolfgang Egger sagt aber, dass er und seine Leute die Einhaltung der Kondompflicht trotzdem nur schwer prüfen können.
Wenn Sie jetzt glauben, dass wir neben der Prostituierten und dem Freier stehen und gucken, ob dann ein Kondom benutzt wird, das kriegen wir nicht hin. Wir achten darauf, dass es in den Bordellen oder den Betrieben den entsprechenden Aushang gibt. Wir achten bei unseren Kontrollen darauf, dass die Kondome frei zugänglich sind. Im Regelfall sollten die und sind die in den Zimmern in ausreichender Anzahl vorhanden. Letztendlich eine abschließende Kontrolle, das funktioniert nicht.
Einmal haben sie aber schon einen Freier erwischt, allerdings eher zufällig.
Die Geschichte ist ein bisschen kurios. Der Freier selbst ist zur Polizei gegangen und wollte eigentlich die Prostituierte anzeigen, weil sie den Geschlechtsverkehr ohne Kondom verweigert hat. Absolut richtig. Und deshalb kam das dann, weil es ein Ordnungswidrigkeitstatbestand war, zu uns. Wir haben das natürlich auch dann entsprechend geahndet, ja.
Die Erfahrungen in Wiesbaden mit dem Prostituierten-Schutzgesetz sind überwiegend positiv, sagt Egger. Die Zusammenarbeit mit den Bordellbetreibern klappt gut. Das Vertrauen ist da. Aber
die andere nicht so schöne Erfahrung, wenn ich das so sagen darf, ist einfach die, dass viele der Frauen, die hierher kommen und eine Anmeldebescheinigung haben wollen, nicht an einer rechtlichen Beratung, so wie das Gesetz es vorschreibt, interessiert sind, sondern einfach nur Interesse daran haben, den sogenannten Hurenschein zu erhalten. Und das ist, sagen wir mal, eigentlich das, was das Gesetz nicht wollte.
Was glauben Sie, warum wollen Sie diese Beratung nicht?
Vielleicht haben Sie sich mehr versprochen. Das ist das eine. Das andere ist, die meisten der Frauen sind tatsächlich aus irgendeinem Bedürfnis hier. Im Regelfall wollen sie Geld verdienen. Und das Ganze möglichst ohne Bürokratie. Hinzu kommt, dass, auch das ist eine Erfahrung unsererseits, viele den Umgang mit Behörden oder der Polizei aus ihren Herkunftsländern ganz anders abgespeichert haben. Eine Ordnungsbehörde oder eine Polizei, die für sie da ist, insbesondere als Frau, ist eher denen unbekannt.
Trotzdem ist sich Wolfgang Egger sicher, dass sich in Wiesbaden nur wenige Prostituierte vor der Anmeldung drücken.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Betreiber nur Frauen arbeiten lassen, da sind wir uns auch relativ sicher, die entsprechende Anmeldebescheinigung haben. Wir versuchen über die verschiedenen Medien, in denen die Frauen werben, zu gucken und dann auch vor Ort zu gehen und das zu kontrollieren. Inwieweit Werbung oder Werbung im Darknet betrieben wird, und das wissen wir nicht. Da kommen wir tatsächlich nicht hin. Aber dem Grunde nach glaube ich nicht, dass in Wiesbaden eine große Anzahl, es wird sicherlich die eine oder andere geben, die keine Anmeldebescheinigung hat, aber ich denke, wir haben Wiesbaden, also was Wiesbaden betrifft, soweit die Frauen im Griff, ist blöd zu sagen, aber ein gutes Verhältnis und dass sie alle zur Anmeldung kommen.
Bei einer Sache ist Wolfgang Egger aber sehr skeptisch, nämlich, dass das Gesetz Zwangsprostitution oder Menschenhandel eindämmen könnte.
Weil der oder diejenige, die zwangsprostituiert wird, und derjenige, der das tut, nicht zur Behörde läuft. Das läuft alles über Darknet, über wie auch immer welche Kanäle. Sollte trotz allem jemand oder eine Frau, die unter Zwang der Prostitution nachgeht, hierher kommen und eine Anmeldebescheinigung, die wird sich in den, sagen wir mal, Viertelstunde, 20 Minuten, wo sie hier ist, um diese Anmeldebescheinigung zu erhalten, sich nicht uns gegenüber öffnen. Da fehlt einfach das Vertrauen.
Wir haben ja bereits gehört, dass Deutschland durch das Prostitutionsgesetz mehr oder weniger zum Bordell Europas wurde, weil in vielen Nachbarländern käuflicher Sex eben verboten ist. Deshalb kommen vor allem Prostituierte aus Osteuropa zum Arbeiten hierher. In Schweden gilt seit etwa 20 Jahren das sogenannte nordische Modell, bei dem nicht Prostituierte kriminalisiert werden, sondern die Freier. Inzwischen haben auch andere europäische Länder nachgezogen. Zum Beispiel haben Norwegen, Island und Frankreich den Kauf von sexuellen Dienstleistungen unter Strafe gestellt. Und auch das EU-Parlament hat 2014 gefordert, dass alle EU-Staaten die Nachfrage nach Prostitution eindämmen sollen, indem sie Freier bestrafen und nicht die Prostituierten. In Deutschland gibt es inzwischen zum Beispiel innerhalb der SPD, also sozusagen der Geburtshelferin des Prostitutionsgesetzes von 2002, Stimmen, die die Einführung des nordischen Modells befürworten. Da ist zum Beispiel Karl Lauterbach. Der Sozialdemokrat beschäftigt sich für seine Partei vor allem mit gesundheitspolitischen Themen. Im September 2019 sagte er dem Kölner Stadtanzeiger, dass die Prostitution in Deutschland, Zitat, Züge einer modernen Form der Versklavung trage. Aber ist ein Sexkaufverbot wie beim nordischen Modell wirklich besser als die liberale Gesetzgebung in Deutschland? Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Carsten Schmiester in Schweden gesprochen. Er hat mir von den Erfahrungen erzählt, die das skandinavische Land mit dem Sexkaufverbot gemacht hat. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie genau das Modell in Schweden funktioniert.
Das sagt ganz einfach, dass das Anbieten von Sex, also die Prostitution selber, nicht strafbar ist, aber der Kauf von Sex sehr wohl. Das heißt, man nennt es auch asymmetrisches Modell. Hier wird der Freier ganz klar als Krimineller gesehen und auch so behandelt, während die oder der Prostituierte das nicht ist.
Ist denn diese Regel in Schweden unumstritten?
Die ist nicht unumstritten, von Anfang an nicht. Das Gesetz gibt es ja seit 1999. Es gab sehr früh Leute, die gesagt haben, das könnte schwierig werden. Wir werden bestimmt im Gespräch noch auf die einzelnen Punkte kommen, werden vielleicht Prostituierte sogar hintenrum diskriminiert. Aber die Mehrheit war dafür und ist auch nach wie vor dafür, heute sogar noch mehr als vor mehr als 20 Jahren. Man geht im Moment davon aus, dass so um die 70-80% der Schweden und Schwedinnen sagen, das war gut, dass wir das gemacht haben.
Wie muss man sich denn die konkrete Umsetzung des Gesetzes in Schweden vorstellen?
Einfach, indem sich die Polizei auf den Straßenstrich konzentriert und sehr präsent ist in den Städten, in Stockholm, in Göteborg, in Malmö natürlich, vor allem in den großen Städten. Dass dort Fahndungsdruck aufgebaut worden ist, dass an den Ecken, von denen man wusste, da gibt es Straßenstrich, da ist die Polizei halt sehr, sehr oft hingefahren, fährt heute auch noch hin, auch in Zivilautos. Das Ganze ist aber deutlich weniger geworden. Ansonsten sind den Polizisten dort die Hände gebunden. Das ist, glaube ich, schon so, dass ein Teil der Prostitution sich zumindest der Vermittlung von Prostituierten aufs Internet verlagert hat. Und da ist es dann wesentlich schwerer, online oder im Cyberspace illegaler Prostitution auf die Spur zu kommen.
Wenn man jetzt mal ganz konkret auf die Auswirkungen dieser Gesetzeslage schaut, war denn Prostitution ein großes Problem in Schweden und was hat sich seit der Einführung dieses Modells denn konkret geändert?
Ich glaube, Schweden war nicht schlimmer und nicht besser als andere Länder. Prostitution war und ist, glaube ich, immer noch ein Problem. Was sich geändert hat, ist halt ein doch deutlicher Rückgang beim Straßenstrich, also bei der öffentlich sichtbaren Prostitution. Da sagen im Moment Untersuchungen so um die 50%. Es wird auch angenommen und es wird sehr viel angenommen, weil es sehr, sehr wenig harte Fakten gibt. Es wird angenommen, dass der Gesamtumfang der Prostitution auch zurückgegangen ist. Aber das Problem ist natürlich geblieben, in Teilen sogar eher schlimmer geworden.
Und was bedeutet dieses nordische Modell für die Prostituierten? Denn man muss ja eigentlich davon ausgehen, dass die nicht unbedingt wollen, dass der Freier erwischt wird.
Das bedeutet große Nachteile für die Prostituierten, sagen auch deren Verbände selber. Ich habe es eben angedeutet. Man macht sich nämlich in Schweden auch strafbar, wenn man illegale Prostitution ermöglicht. Und da kommen zum Beispiel Wohnungsvermieter ins Spiel. Es gibt große Probleme für Frauen, auch für Männer, die der Prostitution nachgehen wollen, überhaupt Wohnraum zu finden. Denn sobald der Verdacht da ist, dass der Vermieter davon zumindest was geahnt hat, ist er in großen Schwierigkeiten. Das heißt, Vermieter sind wahnsinnig vorsichtig und im Zweifel entscheiden sie sich dann erstmal gegen jemanden. Im Moment, lesen wir hier, hat sich das Geschäft sozusagen verlagert auf Airbnb zum Beispiel, Wohnungen oder Häuser, die werden dann als sichere Orte gewählt. Hotels haben schwarze Listen. Das heißt, das ist der eine Nachteil, diese Männer und Frauen haben es schwieriger, einfach ein Dach über dem Kopf zu finden. Es ist aber auch so, das hörte man immer wieder, dass man gesagt hat, die guten Freier in Anführungsstrichen, die lassen sich von diesem Gesetz weitaus eher abschrecken als die nicht so guten oder die gefährlichen Freier, sodass Prostituiertenverbände auch gesagt haben, eigentlich leben wir gefährlicher als vorher. Es entsteht wirtschaftlicher Druck dadurch, dass das Geschäft zurückgegangen ist. Dann waren wohl Prostituierte auch eher geneigt, höhere Risiken einzugehen.
Das sagt Carsten Schmiester, unser ARD-Korrespondent in Stockholm. Ich habe mit ihm über den Umgang mit Prostitution in Schweden gesprochen. Jemand, der käuflichen Sex selbst erlebt hat, ist Sophie. Sie war 8 Jahre lang Prostituierte. Das Wort Sexarbeiterin mag sie nicht, denn Sex ist für sie, wenn beide es gerne wollen. Und normale Arbeit sei es für sie auch nicht. Als Sophie 22 war, schaffte sie den Ausstieg. Jetzt mit 25 holt sie ihr Abitur nach, möchte Psychologie studieren und sie ist im Netzwerk Ella aktiv. Das ist eine Aktionsgruppe, die sich dafür einsetzt, dass Prostitution als Gewalt anerkannt wird. Ich habe Sophie zu Hause in Frankfurt getroffen. Wir waren schnell per Du und was sie mir von ihrer Zeit als Prostituierte erzählt hat, ist hart. Zum Beispiel fing alles an, als ein Mann ihr über einen Chat 100 Euro anbot, wenn sie mit ihm schläft. Damals war sie 14.
Aber ich muss dazu sagen, dass das nicht von irgendwoher kam. Also ich glaube nicht, dass ein normales 14-jähriges Mädchen dann einfach sagt, ja, super. Bei mir war es einfach so, dass ich aus dysfunktionalen Verhältnissen komme. Also ich war bei Pflegeeltern und in meiner Herkunftsfamilie hatte ich eine psychisch kranke Mutter. Es ist sexueller Missbrauch passiert durch verschiedene Menschen und das hat mich dann schon mal so ein bisschen in die Richtung konditioniert. Und dann in meiner Jugend sind mir wieder Übergriffe widerfahren. Und irgendwann bin ich einfach davon ausgegangen, dass Sex einfach übergriffig ist und so läuft, dass ich ihn nicht möchte und dass er mir auch nicht gefällt. Und dann, als dieses Angebot kam mit diesem Mann im Internet, habe ich mir halt gedacht, ja gut, es passieren sowieso immer Dinge, die ich nicht verhindern kann, die schlimm für mich sind. Und wenn ich dafür noch 100 Euro bekomme, warum nicht? Dann bin ich wenigstens entschädigt.
Was hat das denn mit dir gemacht, diese 8 Jahre, die du anschaffen warst?
Ja, also ich war vorher schon traumatisiert auf jeden Fall, aber es ist wirklich eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung daraus geworden. Ich habe nach meinem Ausstieg aus der Prostitution erstmal nicht gemerkt, wie viel es mit mir gemacht hat. Erstmal wollte ich einfach zu Männern keinen Kontakt mehr. Und ich habe dann auch, je mehr mir eingefallen ist, wie schlimm das eigentlich alles war, weil ich das, während ich das getan habe, habe ich das komplett ausgeblendet. Also man hat ja diese dissoziativen Zustände, wo man völlig gespalten ist, also wo man einfach nur noch funktioniert, die Emotionen gar nicht präsent sind und auch gar nicht wahrnehmbar sind. Und ja, als das dann aufgehört hat, als ich wieder Zugang zu meinen Gefühlen bekommen habe, ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Ich hatte heftigste Panikattacken, die auch immer schlimmer geworden sind. Inzwischen kann ich damit so einigermaßen umgehen, aber es war wirklich teilweise sehr schlimm. Oder wenn ich, also dadurch, dass es eben so viele Täter gab und so viele, die auch wirklich gewalttätig waren, haben auch verschiedene Männerparfüms mich dann total wahnsinnig gemacht. Oder ich hatte Albträume. Ja, während ich in der Prostitution war, bin ich schwer drogenabhängig geworden. Das habe ich dann überwunden, als ich ausgestiegen bin. Aber ja, ich merke schon, dass es mir auch einfach so ein Urvertrauen in die Menschheit geraubt hat. Also ich erwarte oft das Schlechteste, habe irrationale Ängste oder traue Menschen Sachen zu, wo jeder zu mir sagt, du bist verrückt. Das würde die und die Person niemals tun.
Gab es denn für dich irgendeinen bestimmten Punkt, an dem du gesagt hast, jetzt muss ich hier raus?
Also es gab einige Punkte, an denen ich aussteigen wollte. Da habe ich es aber nicht geschafft, weil ich, sobald ich dann irgendwie mal 2 Wochen draußen war, eben diese Dissoziation aufgehört hat und die Gefühle und Erinnerungen über mich reingebrochen sind. Oder auch oft dann einfach doch eine ökonomische Notlage da war und das Naheliegendste war, sich zu prostituieren. Was mich dann wirklich dazu gebracht hat, aufzuhören, ist, dass ich gläubig geworden bin. Das hat mir erstmal geholfen, mich von meinen Süchten zu befreien. Also ich habe verschiedene Sachen konsumiert, also Kokain, Beruhigungstabletten, die auch körperlich abhängig gemacht haben, alles Mögliche, Heroin. Und damit habe ich so nach und nach durch den Glauben aufhören können. Und dann hatte ich ein Erlebnis mit einem Gläubigen, mit dem ich ein Gespräch geführt habe, der plötzlich so viel irgendwie über mich sagen konnte. Also der hat mir plötzlich einfach gesagt, ja, ich glaube, du hast Missbrauch erlebt und das kann nicht heilen, wenn du weiter in der Prostitution bleibst. Es wird einfach nur immer schlimmer. Und das hat mir so zu denken gegeben, dass ich bei meiner Chefin, da war ich bei einer Escort-Agentur, gekündigt habe und ja, dann auch einfach nicht mehr in die Prostitution wollte. Und sie hat es mir dann auch wirklich schwer gemacht. Also sie hat mich beim Finanzamt angezeigt, sie hat mich bedroht, sie hat Menschen zu mir nach Hause geschickt, Drohanrufe und alles Mögliche. Und das war dann auch wieder, also das hat es mir irgendwie leichter gemacht, mich zu distanzieren, weil ich mir dachte, nö, mit diesem Milieu will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will raus und deswegen ist mein Leben bedroht. Was soll das?
Jetzt engagierst du dich ja bei diesem Netzwerk Ella. Mhm. Warum ist das für dich so wichtig, dich jetzt in so einer Organisation zu engagieren?
Für mich war es nach meinem Ausstieg erstmal so, dass ich damit nichts mehr zu tun haben wollte. Und dann irgendwie ein Jahr später, als ich gemerkt habe, wie schlecht es mir mit dem geht, was passiert ist, hatte ich wirklich das Bedürfnis, was zu tun, so meine Erfahrungen weiterzugeben. Und ich kann nicht ertragen, dass es legal ist. Das ist für mich das Allerschlimmste.
Wenn du jetzt an dieses Prostituierten-Schutzgesetz denkst, wie stehst du persönlich dazu?
Also anfangs dachten wir teilweise, dass es gute Seiten haben könnte. Dass zum Beispiel gegen Menschenhandel besser vorgegangen werden könnte. Oder dass Frauen, die sich anmelden müssen, dann die Möglichkeit haben, wenn sie jetzt angemeldet waren, dann auch irgendwann Hartz IV zu bekommen. Wobei das ja kaum passiert ist. Es haben sich kaum Frauen angemeldet. Und letzten Endes kriminalisiert es Frauen ja. Also letzten Endes ist es so, dass Frauen sich nicht anmelden möchten. Sie möchten das Stigma nicht, das damit einhergeht. Sie möchten nicht, dass es bekannt ist, weil sie sich schämen. Und jetzt müssen sie es aber tun, weil sie sonst Ärger bekommen. Und was ich mir damals, als ich noch in der Prostitution war, dachte, da gab es ja auch schon die Diskussion und Gesetzesentwürfe etc., dass es einfach Daumenschrauben fürs Finanzamt sind. Ich fand es immer ganz schlimm, dass man Steuern von mir wollte für den Missbrauch, der an mir vollzogen wird. Ich fand es total pervers eigentlich, dass mir Unrecht getan wird und ich dann auch noch dem Staat irgendwie dafür Geld geben soll.
Und hast du seitdem das Gesetz in Kraft ist, viel mit Frauen in der Prostitution gesprochen, wie sie das wahrnehmen, ob sie das Gefühl haben, dass sich für sie die Situation irgendwie zum Positiven oder zum Negativen verändert hat?
Also ich habe mit einigen darüber gesprochen und ich muss sagen, dass die meisten es negativ fanden, weil sie sich einfach nicht anmelden wollten. Also sie sagten, es erschwert ihnen die Arbeit. Die meisten finden es nicht so toll. Das ist so das Fazit.
Du hattest jetzt von dir aus das nordische Modell angesprochen. Mhm. Warum glaubst du denn oder was glaubst du könnte dieses Modell hier in Deutschland verändern?
Also das Modell hat ja diese 5 Säulen. Also zum einen, dass Sexkauf als Gewalt anerkannt wird. Das finde ich gut, weil der Mann ja nicht beachtet, ob die Frau gerade mit ihm schlafen möchte oder nicht. Er kauft sie einfach. Dann das Sexkaufverbot, also dass nicht mehr Frauen kriminalisiert werden, sondern Männer. Ausstiegshilfen, das finde ich total wichtig, weil das haben wir aktuell kaum. Und gesellschaftliche Aufklärung, dass Sexkauf geächtet wird, dass man darüber aufklärt, dass die Frauen oft keine Wahl haben, dass sie es nicht gerne tun. Und ich glaube auch, dass es ganz konkret Frauen einfach Macht gibt. Weil wenn ein Freier was tut, was die Frau nicht möchte, kann sie jederzeit sagen, hier, ich rufe die Polizei. Allein, dass du mich angefragt hast, ob du Sex bei mir kaufen kannst, ist schon eine Straftat. Also verhalte dich mal lieber so, wie ich das möchte.
Mit Frauen wie Sophie hat auch Gerhard Schönborn täglich zu tun. Seit 15 Jahren ist er ehrenamtlich für den Verein Neustart e.V. auf dem Berliner Straßenstrich unterwegs. In einem Kontaktcafé an der Kurfürstenstraße können die Frauen sich treffen, ausruhen oder bei Bedarf Hilfe bei Behördengängen bekommen. Die teils heftige Kritik am Prostituierten-Schutzgesetz, zum Beispiel wegen der vorgeschriebenen Gesundheitsberatung, kann Gerhard Schönborn nicht ganz nachvollziehen.
Also das ist ein Punkt, den ich auch nicht verstehe. Also gerade zum Beispiel die Kondompflicht als Beispiel, die ja auch sozusagen bekämpft wurde und abgelehnt wurde von vielen Einrichtungen. Das ist etwas, was ja wirklich die Frauen stärkt, weil die Männer fordern also fast immer Sex ohne Kondom. Und das ist etwas, wo die Frauen auch sagen können, es ist jetzt verboten, es gibt eine Kondompflicht und die Männer machen sich sozusagen strafbar. In der Umsetzung sieht es zwar dann auch nicht so gut aus, also wir haben Frauen auch gesagt, sie merken keinen Unterschied, aber zumindest haben sie es in der Hand und sie machen sich ja nicht strafbar. Also das Bußgeld bis zu 50.000 richtet sich ja ausschließlich gegen die Sexkäufer. Und das finde ich ein sehr gutes Element. Ich meine, gesundheitliche Aufklärung ebenfalls, weil so absurd es ist, viele der Frauen, gerade eben die aus Osteuropa, sind halt überhaupt nicht aufgeklärt. Die wissen nicht, was in ihrem Körper passiert. Die wissen nicht, wie sie wirklich verhüten, warum sie schwanger werden. Und da ist gesundheitliche Aufklärung ist schon ein wichtiges Element.
Wenn ich jetzt das so raushöre bei Ihnen, würde ich verstehen, dass Sie also die Idee dieses Prostituierten-Schutzgesetzes befürworten?
Also nicht in allen Aspekten. Also ich finde es zum Beispiel unsinnig überhaupt, dass es eine Anmeldegebühr gibt für die Frauen. Und ich finde es noch widersinniger, dass sozusagen Strafen, wenn sie sich nicht angemeldet haben. Und das ist wirklich unsinnig, weil der größte Teil der Frauen, die machen das aus einer Not heraus und die brauchen das Geld. Und deswegen sind sie in der Prostitution. Und denen sozusagen noch eine Strafe anzudrohen, wenn sie sich nicht angemeldet haben, ist halt irgendwie widersinnig. Was jetzt sagen wir mal die Auflagen für Bordelle angeht, das ist halt etwas, da war halt ein riesiger Bereich, ich sage mal, so eine gewisse Gesetzlosigkeit und jeder konnte machen, was er wollte. Also das ist ein Aspekt, das war einfach ganz, ganz wichtig, dass sowas überhaupt passiert. Aber für die Frauen bringt das Ganze sehr wenig oder nichts. Ich habe von vielen Frauen schon gehört, ach, dann habe ich eine Krankenversicherung, sage ich, nein, keine Krankenversicherung, nur Aufklärung. Aber untersucht werde ich, sage ich, nein, nichts untersuchen und du wirst nicht behandelt. Es ist halt eine Aufklärung, aber für sie einen wirklichen Vorteil hat das Ganze dann doch nicht, sage ich mal.
So. Jetzt war ja unter anderem ein Grund oder eine Hoffnung mit dem Prostituiertenschutzgesetz, dass man gesagt hat, man könnte dadurch vielleicht Zwangsprostitution, Menschenhandel entgegenwirken, weil man vielleicht die Möglichkeit hat, dass eine Sexarbeiterin, die sich anmeldet, die sich beraten lässt, Vertrauen fasst und dann vielleicht erzählt, dass sie in einer Zwangssituation ist, in einer Notsituation ist. Ist denn Ihrer Meinung nach das Prostituiertenschutzgesetz wirklich in der Lage, dieses Problem positiv zu beeinflussen?
Also ich denke, in Einzelfällen, ich habe das auch mal irgendwo in der Presse entnommen, in Einzelfällen mag das zutreffen, aber die Gespräche, die sind ja nicht lang und es ist ein Kontakt von ein- oder zweimal, je nachdem, mit der gesundheitlichen Beratung und Anmeldung. Und wirklich ein Vertrauensverhältnis kann man in so einer kurzen Zeit nicht aufbauen. Es ist halt eine Chance, dass die Frauen, die jemanden brauchen, den sie ansprechen können, dass die dann, sagen wir mal, sich da offenbaren, dass sie das nicht freiwillig machen. Aber es ist ohnehin eine schwierige Sache. Sie müssen ja eigentlich den Zuhälter oder Menschenhändler anzeigen und das machen ja die wenigsten.
Jetzt ist ja die Legalisierung von Prostitution, also durch das Prostitutionsgesetz Anfang der 2000er, das geht ja auf die rot-grüne Regierung zurück. Ja. Und jetzt hört man in der Vergangenheit immer wieder Stimmen in der SPD, die die Einführung des sogenannten nordischen Modells befürworten. Warum, glauben Sie, ist denn jetzt dieses Umdenken in der SPD?
Ich meine, man hatte damals die Idee, die Frauen können sich sozialversicherungspflichtig anstellen lassen und ähnliches und können ihren Lohn einklagen und ähnliches. Aber das ist ja eine reine Theorie. Die Masse der Frauen, die sind alle quasi selbstständig, müssen für alles selbst sorgen, sind nicht abgesichert. Alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen, die wir so schön haben, Arbeitszeiten, Mindestlohn, Arbeitssicherheit, Mutterschutz, das trifft auf diese Frauen eben nicht zu. Und kein Bordell würde Frauen anstellen, wenn die krank sind und nicht arbeiten können. Das ganze Rotlichtmilieu funktioniert anders. Und deswegen, die hatten sich das so schön vorgestellt, aber das ist völlig an der Realität halt vorbeigedacht.
Wäre denn das nordische Modell Ihrer Meinung nach eine gute Alternative für Deutschland?
Also ich war früher eher skeptisch, was so Verbot angeht. Vor allem, wenn die Rede nur von einem Sexkaufverbot ist, was allein unsinnig wäre. Aber wenn das verbunden ist mit Ausstiegshilfe und Aufklärung und ähnliches und Entkriminalisierung, also zum Beispiel keine Bußgelder, keine Sperrbezirke, dann fände ich das eine Möglichkeit, um dem Ganzen irgendwie Herr zu werden. Dass das jetzige Gesetz oder was für eine Gesetzgebung da auch immer wirklich was verändert in dem Milieu, also die Hoffnung habe ich im Laufe der Jahre aufgegeben.
So die Einschätzung des Streetworkers Gerhard Schönborn, der Prostituierte in Berlin unterstützt. Und das war die Sendung HR Info Politik zum Prostituiertenschutzgesetz. Sie können alles nachhören oder als Podcast herunterladen, und zwar auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Ich bin Sandra Müller.